Einen schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Ich wünsche Ihnen zunächst ein gutes neues Jahr. Ich hoffe, Sie haben es gut angefangen, konnten etwas Kraft sammeln für die Zielgerade des Wintersemesters, in die Sie jetzt einbiegen. Wir haben auch in dieser Vorlesung noch viel zu tun. Und deswegen will ich gar nicht lang rumquasseln, sondern an der Stelle anschließen, an der wir im Wintersemester vor der Weihnachtspause aufgehört haben. Wir haben das Kapitel Speicherverwaltung begonnen, haben so die grundsätzlichen Speicherverwaltungsverfahren kennengelernt, wie man Freispeicher verwaltet, haben das Verschnittproblem angesprochen, haben dann konkrete Verfahren kennengelernt, zum Beispiel auch dieses Buddy- oder Halbierungsverfahren. Und aktuelles Thema, soweit ich mich entsinne, war Garbage Collection. Da weiß ich aber im Moment nicht so genau, haben wir das eigentlich komplett abgeschlossen? Haben wir nicht. Steige ich da gerade noch mal ein. Also das grundsätzliche Problem ist, dass wenn man in Programmiersprachen solche dynamischen Datenstrukturen anbietet, die eben nur über Referenzen, über Zeiger erreichbar sind, dass dann in bestimmten Situationen manche Objekte zwar noch da sind, also Speicher belegen, aber nicht mehr erreichbar sind, weil man irgendwie diese Verzeigerungsstruktur, die zu ihnen führt, kaputt gemacht hat. Und solche Programmierfehler, also wenn das als Programmierfehler auftritt, dann spricht man auch von einem Speicherleck, weil dann immer mehr Speicher nicht mehr erreichbar ist und irgendwann dann der freie Speicher ausgeschöpft ist. Und das führt dann in der Regel zum Programmabsturz oder es geht halt irgendwie nicht mehr weiter. Also man muss dafür sorgen, dass Datenobjekte, die nicht mehr benötigt werden, auch wirklich dem Freispeicher wieder zugeordnet werden. In manchen Programmiersprachen wie C muss man das selber machen. Und in anderen Programmiersprachen wird einem das abgenommen, wie zum Beispiel bei Java. Und da gibt es eben so eine eingebaute Speicherbereinigung oder Englisch Garbage Collection. Das Ganze tritt zum Beispiel bei so einfach verketteten Listen auf. Wenn Sie hier irgendwo diese Referenz löschen, dann ist der Rest da hinten einfach nicht mehr zugreifbar. Der ist im Prinzip noch im Speicher, aber es führt praktisch kein direkter Weg mehr dorthin. Und genau mit diesem Problem beschäftigt sich die Speicherbereinigung, solche Objekte zu erkennen und entsprechend zu löschen und den freigegebenen Platz dann wieder zur Verfügung zu stellen. Dazu gehen wir, um das Ganze zu besprechen, nehmen wir an, dass unser Speicher, den das Programm belegt, in drei Teile untergliedert ist. Zum einen der statische Speicher, der ist fest zugeordnet. Da liegen zum Beispiel globale Variablen. Dann den Stack, wo eben lokale Variablen der einzelnen Methoden abgelegt sind und der eben schrumpft und wächst, je nachdem, wie Sie da Methoden aufrufen und aus denen wieder zurückkehren, wo auch die Parameter übergeben werden und alles. Und dann gibt es eben diesen dritten Bereich, der uns in diesem Zusammenhang interessiert, und das ist der Heap. So nennt man den Speicherbereich, in dem eben diese dynamischen Objekte in Java mit dem New-Operator angelegt werden. Und der ist eben gerade für diese dynamischen Objekte geschaffen. Und diese Objekte, die in diesem Heap liegen, die können eben nur erreicht werden, wenn man irgendwelche Anker entweder im statischen Bereich oder im Stack hat, von denen aus man dann irgendwelche Zeiger oder Referenzen in diesen Heap besitzt, wo sich dann eben diese ganzen komplexen Bäume oder was man da immer vereinbart hat, befinden. Formal gibt es also in diesem statischen Speicher oder in diesem Stack irgendwelche Objekte, Variablen, in denen Referenzen abgespeichert sind. Und diese Elemente, die solche Referenzen enthalten, nennen wir Wurzeln. Und von diesen Wurzeln aus können wir jetzt anfangen, diese Referenzketten weiterzulaufen. Und alles, was eben über solche Referenzketten von den Wurzeln aus erreichbar ist, das nennt man auch, das sind die lebendigen Objekte. Das sind die, die man offensichtlich noch braucht, weil es noch Referenzen auf sie gibt. Und all diejenigen, die nicht erreichbar sind, die nennen wir Abfall oder Garbage. Und die müssen wir erkennen, einsammeln und recyceln für den Speicher. Das erste Verfahren, was wir kennengelernt haben, war das Referenzzählerverfahren. Da geht man davon aus, das hatten wir, glaube ich, alles besprochen, da geht man davon aus, dass jedes Objekt ein spezielles Feld enthält, in diesem Fall ganz vorne. Und in diesem Feld steht drin, wie viele Referenzen auf es existieren. Also hier wissen wir es nicht, deswegen haben wir n reingeschrieben. Auf dieses Objekt existieren zwei Zeiger, deswegen steht hier eine 2. Auf dieses Objekt existieren auch zwei Zeiger, deswegen steht da auch eine 2 und so weiter. Jedes Mal, wenn also ein Objekt kopiert wird oder eine Referenz kopiert wird oder ein Objekt oder eine Referenz gelöscht wird, dann müssen diese Referenzcounter hier aktualisiert werden. Und wenn dieser Referenzcounter den Wert 0 erreicht hat, dann weiß man, es gibt offensichtlich keine Referenz mehr auf dieses Objekt, also ist es auch nicht erreichbar, also kann es weggeworfen werden. Das Problem, ja, und so würde sich jetzt nach bestimmten Operationen, würden sich jetzt dann hier diese Referenzcounter verändern. Hier haben wir diesen Zeiger gelöscht, deswegen, der ist hier nicht mehr da, deswegen geht der Zähler von 2 auf 1 runter. Und nach weiteren Operationen, wenn wir dann auch noch hier diesen T-Right, den Zeiger hier löschen, dann sehen Sie, dass dieser ganze Bereich, dass diese drei Dinger hier nicht mehr erreichbar sind. Und deswegen schlägt dann die Garbage Collection zu und sammelt die ein und fügt sie in diese Freispeicherliste ein, sodass dann, wenn neue New-Operatoren kommen, sie sich aus dieser Liste bedienen können und diese Datenobjekte weiter verwenden können. Der Nachteil von diesem Reference Counter Verfahren ist, dass wenn wir sowas haben, so eine zyklische Verzeigerung wie hier, dann kann dieser Zeiger verloren gehen und trotzdem sind die Referenzzähler nicht auf Null runtergegangen, weil sie eben einen so einen von außen unerreichbaren, aber intern existierenden Zyklus betreiben, sodass hier die Referenzzähler von Null verschieden sind. Und trotzdem muss das ganze Ding eigentlich als Garbage gesehen werden, weil es ja nicht mehr von außen erreichbar ist. Und das erkennen wir nicht und das ist die Schwäche von diesem Verfahren. Und deswegen gibt es noch andere Verfahren, die diese Schwäche nicht haben. Und das zweite Standardverfahren bei der Garbage Collection ist das Mark-Sweep-Verfahren, das aus zwei Operatoren besteht oder aus zwei Phasen besteht. Einmal einer Markierungsphase und dann einer Fegephase, Sweep-Phase, wo man dann die markierten Objekte erkennt und die nicht markierten wegfegt. So ein Mark-Sweep wird in beispielsweise diesen New-Operator eingebaut, also oder in jeden anderen, der jetzt dynamisch Speicher anfordert und wird genau dann aufgerufen, wenn kein freier Speicher mehr zur Verfügung steht. Also solange wir in diesem Heap noch Platz haben und neue Objekte belegen können, machen wir nichts. Und nur wenn der Platz ausgeschöpft ist, dann wird diese Garbage Collection angeworfen, dieser Mark-Sweep-Algorithmus in diesem Fall, um alte Objekte einzusammeln, dem Freispeicher zuzuweisen und wieder Speicher zur Verfügung zu haben. Das ist auch der Nachteil und das wird auch Ist auch ein gewisser Nachteil von Java, weil Java eben so einen modifizierten Mark-Sweep-Algorithmus einsetzt, dass es gelegentlich mal irgendwie so hängen bleibt. Das heißt, es tut sich mal eine Sekunde oder ein paar Sekunden gar nichts. Und das ist genau dann, wenn dieser Mark-Sweep-Algorithmus, wenn dieser Garbage-Collection gerade aktiv ist. Und das schränkt natürlich die Echtzeitfähigkeit von Java etwas ein, obwohl es inzwischen auch Varianten von Mark-Sweep gibt, bei denen diese Verzögerung nur noch in ja, geringem und erträglichem Umfang auftritt. Okay, ich hatte schon gesagt, es gibt zwei Phasen. Die erste, die Markierungsphase, die startet in diesem Roots, in diesem Bereich der Wurzeln, also im statischen Speicher und im Stack und läuft für jede Wurzel, also für jedes Objekt, das eine Referenz in den Heap enthält, läuft es die Referenzkette ab. Sie müssen sich das vorstellen, dass man wirklich alle Referenzen verfolgt, die es da gibt. Und das ist algorithmisch gesprochen nichts anderes als einen Graphen ablaufen, weil diese Referenzen bilden ja, diese verzeigerten Objekte bilden ja einen Graphen. Und man läuft diesen Graphen ab, sodass man jedes Objekt, das erreichbar ist, auch erreicht. Dazu können Sie beispielsweise die Tiefensuche einsetzen. Ja, Tiefensuche haben Sie gehabt, ja. Tiefensuche einsetzen und die hat einen Aufwand von O von E plus V, also Anzahl der Knoten plus Anzahl der Kanten, sodass das in linearer Zeit abgewickelt werden kann. Und das müssen Sie für jede einzelne dieser Wurzeln machen, weil das ja unterschiedliche Graphen sein können, die an so einer Wurzel da dran hängen. So, wenn Sie das gemacht haben, dann haben Sie jedes Objekt, was Sie auf die Art und Weise erreicht haben, markiert. Da setzen Sie irgendwie so ein Markierungsbit und dann weiß man, dieses Objekt ist noch erreichbar. Da kommt man noch dran vom Programm aus. Und dann kommt die zweite Phase, die Sweep-Phase, die läuft jetzt diesen Speicher nicht mehr entlang der Verzeigerungsstruktur, sondern einfach linear durch und findet die einzelnen Objekte und guckt, ist das markiert oder ist das nicht markiert. Wenn es markiert ist, dann lässt man es da liegen, wo es ist. Wenn es nicht markiert ist, dann ist es offensichtlich Garbage und kann freigegeben werden, gelöscht und freigegeben werden. Also eine Mark-Phase und eine Sweep-Phase. Etwas schneller geht es und etwas effizienter insgesamt, wenn man die Sweep-Phase auch noch dazu benutzt, den Speicher ein bisschen zu kompaktifizieren, wenn man die noch lebendigen Objekte nicht nur dort liegen lässt, wo sie liegen, sondern das Ganze auch noch zusammenschiebt, um auf diese Art und Weise auch noch den Verschnitt etwas zu minimieren. Weil die liegen da ja irgendwo rum und dann gibt es da so ein paar Löcher zwischendrin, die man ausnutzen muss. Und es wäre natürlich viel geschickter im Sinne der Speicherverwaltung, wenn man die alle kompakt hätte. Genauso wie Sie das gelegentlich auch mal in Ihrem Dateisystem auf Ihrem Rechner machen müssen, dass der einfach zu zersplittert ist, der ganze Speicherbereich, und dass Sie den mal kompaktifizieren müssen. Und dazu gibt es dieses Kopierverfahren, was mit zwei verschiedenen Bereichen arbeitet. Wir haben praktisch zwei Heaps, die man alternierend benutzt. Der eine ist immer aktiv und der andere ist inaktiv. Und wenn dieses Mark-Sweep-Verfahren anläuft, dann werden sozusagen die Objekte, die noch lebendig sind, von dem alten Bereich, von dem alten Heap in den neuen Heap in verdichteter Weise rübergespeichert. Und der neue Heap wird dann der aktuelle Heap und der alte Heap bleibt erstmal liegen. Ich zeige Ihnen das gleich im Beispiel. Nachteil ist, dass man eben doppelten Speicherplatz braucht und der Vorteil ist, dass man auf diese Art und Weise einen geringeren Verschnitt hat und eine bessere Lokalität der Zugriffe. Also nehmen wir mal an, das sind unsere beiden Speicherbereiche, der rosane und der lindgrüne. Und in dem Moment, wo die Speicherbereinigung losläuft, ist das der From Space, also der bisherige, von dem die Objekte rüberkopiert werden. Und das nennen wir den To Space. Jetzt laufen wir hier diese Wurzeln, das sind also die Zeiger, die aus dem statischen Bereich oder aus dem Stack in diesen Heap hinein zeigen, die laufen wir jetzt ab. Wir nehmen also erstmal den und kopieren ihn darüber, nehmen dann auch natürlich den Zeiger hier mit und vermerken auch in dem noch nicht gelöschten Objekt, solange eben dieses Mark-Sweep-Verfahren läuft, merken uns auch, wo dieses Objekt im To-Space hinkopiert wurde mit diesem Zusatzzeiger, den wir nur brauchen, während der Algorithmus läuft. So, dann nehmen wir auch den nächsten, auf den hier eine Wurzel gezeigt hat, rüber. Der liegt dann da und ist hier auch praktisch als gelöscht markiert oder als zu löschend markiert und merken uns auch hier die neue Lage der Kopie dieses Objekts. Und dann wird eben der Rest dieser Verzeigerungsstruktur hier abgelaufen. Das heißt, da zeigt noch ein Zeiger hin, da zeigt noch ein Zeiger hin. Und die beiden Objekte werden dann entsprechend auch rüber kopiert. Und Sie sehen die hier, die beiden, dieses eine, das ist nicht mehr erreichbar von außen. Das hat nur noch ausgehende Zeiger, aber es gibt keinen Zeiger mehr, der auf dieses Objekt zeigt. Deswegen bleibt das hier dann auch liegen. Alle anderen, die noch erreichbar sind, wurden hier in kompakter Form in dem To-Space abgelegt. Und wenn das Verfahren abgeschlossen ist und alle erreichbaren Objekte rüberkopiert wurden, dann kann dieser To-Space komplett freigegeben werden. Und wir haben jetzt wieder eine aufgeräumte Situation, wo diese noch benutzten Objekte in kompakter Form schön hintereinander aufgereiht abgelegt sind. Und dann kann hier weitergearbeitet werden, dann werden hier neue Objekte entstehen und irgendwann laufen wir hier wieder voll und dann geht die gleiche Chose wieder los, nur in der anderen Richtung. Ja? Wo? Wie man an den kommt. Der da? Ja. Ja, genau. Das war mal einer, der direkt aus dem anderen Bereich erreichbar war. Noch Fragen dazu? Ja?
Was passiert, wenn zwei Wurzeln auf einer Weg zeigen? Wie wird der Zeiger von der zweiten Wurzel von dem Zeiger von der
Wurzel? Zwei Wurzeln zeigen auf das gleiche Objekt. Dann würde man eben, wenn man das zweite Mal über diese Wurzel auf dieses Objekt kommt, feststellen, wir haben das schon behandelt. Man müsste sich das merken, ja. Deswegen, also hier würden Sie es ja merken, dass da einfach so ein Zeiger schon gesetzt ist. Das heißt, man würde dann merken, wenn dann ein zweiter Pfeil noch drauf zeigt, man würde merken, der Zeiger ist schon gesetzt, also haben wir das schon rüber kopiert, also wissen wir schon, dass es lebendig ist. Und so würde man grundsätzlich ausgehen, wenn man irgendwo das zweite oder das dritte oder das vierte Mal, was ja alles sein kann, über dasselbe Objekt stolpert. Okay, soweit Speicherverwaltung im Allgemeinen, soweit Speicherbereinigung im Allgemeinen. Und jetzt kommen wir zu einem etwas länglichen Thema, und das ist die Verwaltung des Hauptspeichers, in dem ja während der Abarbeitung die Programme und ihre Daten liegen. Zunächst mal zum Begriff des Adressraums. Ein Adressraum ist das, was in dem ein Programm sich befindet und aus dem es Adressen benutzen kann. Also eine in der Regel zusammenhängende Menge von Adressen, von bis, irgendein zusammenhängender Adressbereich. Und da liegt eben alles drin, was das Programm benötigt, das heißt der Code und die Daten, der Stack, der Heap und was man sonst alles hat. Nicht alles in diesem Adressraum, der vielleicht von 0 beginnt und bei 4 GB minus 1 endet, nicht alles in diesem Adressraum ist auch belegt, ist also aktiv. Wir können uns also durchaus vorstellen, dass es in diesem Adressraum gültige Bereiche und ungültige Bereiche gibt. Jeder Prozess hat einen solchen Adressraum, bewegt sich in einem solchen Adressraum. Es kann durchaus sein, dass mehrere Prozesse, man spricht dann auch von Threads, sich einen solchen Adressraum teilen. Dieser Adressraum, so wie ihn das Programm sieht, ist in der Regel ein logischer Adressraum oder auch Programmadressraum, der nicht mit dem physischen Adressraum, so wie er von der Hardware angeboten wird als Speicher, übereinstimmen muss. Deswegen machen wir hier die Unterscheidung zwischen dem physischen Adressraum, der ist definiert durch den verfügbaren Speicher, und den logischen Adressraum. Und wie wir sehen werden, sind das unterschiedliche Dinge unter Umständen, und dann muss man diese Adressen entsprechend konvertieren. Nochmal ein anderes Konzept ist der virtuelle Adressraum, mit dem wir uns auch nochmal intensiv beschäftigen werden, der unter Umständen manchmal synonym mit logischem Adressraum gesetzt wird, aber muss nicht unbedingt sein. Man kann also logische Adressräume unterscheiden, ohne dass man ein virtuelles Speicherkonzept hat. Nur, dass die Begriffe hier mal gesetzt werden. Wir gehen in den nachfolgenden Abschnitten noch genauer darauf ein. Ein typischer logischer Adressraum eines Programms könnte so aussehen. Das ist in jedem Betriebssystem ein bisschen anders. Irgendwo in diesem Adressraum liegt das Programm selbst, das heißt die Instruktionen, aus denen dieses Programm besteht. Dann haben wir einen Bereich, wo so statische, globale Daten abgelegt werden. Und dann haben wir eben die bereits benannten Bereiche Stack und Heap, die typischerweise, weil sie dynamisch sind, also variabel groß, dann häufig auch so angelegt sind, dass sie in diesem Adressraum aufeinander zuwachsen. In der Hoffnung, dass sie sich nie treffen, weil dann kriegen wir ein Problem, dann ist unser Speicher erschöpft. Wenn wir jetzt mehrere Threads haben im selben Adressraum, das wäre zum Beispiel der Fall, wenn Sie in Ihrem Java-Programm mit mehreren Threads arbeiten oder auch wenn Sie das Threads-Paket in C benutzen, dann wären Programmtext und statische Daten und dynamische Daten von allen Threads gemeinsam benutzt, aber jeder Thread hätte natürlich seinen eigenen Aufrufstack, müsste er ja auch haben, weil das ja unterschiedliche Programme unter Umständen sind, und auch wenn es dieselben Programme sind, aus denen diese Threads bestehen, befinden die sich in unterschiedlichen Zuständen, sodass also jeder seinen eigenen Aufrufstapel, also seinen eigenen Stack benötigt. Wenn wir mehrere Programme gleichzeitig in Ausführung haben, und das ist ja bei Standardbetriebssystemen der Fall, Sie haben mehrere Programme gleichzeitig am Laufen unter Umständen Hunderte gleichzeitig, dann hat jedes dieser Programme seinen eigenen Adressraum und die müssen irgendwo in diesem physischen Adressraum unterkommen, auf diesen physischen Adressraum abgebildet werden. Und wie das geschieht, damit wollen wir uns jetzt im Folgenden befassen. Im allereinfachsten Fall gibt es keine Unterscheidung zwischen logischem Adressraum und physischem Adressraum. Das heißt, das Programm adressiert direkt physikalische Speicheradressen. Die Adressen, die da im Programm drinstehen, hinterm Ladebefehl, hinterm Speicherbefehl, hinterm Sprungbefehl, sind Adressen, die sich direkt auf den Hauptspeicher beziehen, die so wie sie sind auf den Adressbus draufgelegt werden und dann diese Bytes im Hauptspeicher auslesen oder speichern. Das nennt man dann auch direkte Adressierung, wenn hier kein Umsetzungsvorgang stattfindet, sondern alle Adressen, wie sie in diesem Programm drin sind, direkt verwendet werden kann zur Adressierung des Speichers. Das heißt aber auch, dass diese Adressen bereits dann festgelegt und festgenagelt wurden, als das ausführbare Programm erzeugt wurde. Wenn Sie Ihr Programm schreiben in einer höheren Programmiersprache, in C, dann müssen Sie es erst übersetzen und dann müssen Sie es binden mit dem Binder oder mit dem Linker oder Linkage Editor, wo dann noch die ganzen Bibliotheksprogramme dazu gepackt werden und dann ist es ein ausführbares Programm. Und so wird es auf der Platte abgelegt als Datei und so wird es dann auch in den Hauptspeicher geladen. Und wenn Sie direkte Adressierung benutzen, dann wurden also diese Adressen bereits zur Übersetzungszeit festgelegt. Das heißt, es wurde auch festgelegt, wo dieses Programm im Hauptspeicher abgelegt werden muss. Wir haben also da keine Wahlmöglichkeit mehr, weil ja alles hart reinkodiert ist, möchte ich mal sagen. Also endgültige Adressen verwendet werden. Sie müssen dann also schon zur Übersetzungszeit wissen, wo im Hauptspeicher dieses Programm abgelegt werden soll. Das kann man machen, wenn man so im eingebetteten Bereich, Sie haben irgendwie so einen Steuerungsrechner im Auto oder im Flugzeug oder in irgendeiner sonstigen eingebetteten Umgebung, wo Sie genau wissen, auf diesem Rechner laufen genau drei Programme bzw. drei Prozesse und der eine liegt im Speicher von 0 bis 7318 und das nächste von 7319 bis 15.000 noch was. Und so können Sie dann die Adressen auch gleich hart reinkodieren, müssen dann auch die Programme beim Laden genau an diese Stelle legen. Das geht im allgemeinen Fall nicht. Wenn Sie sich Ihr Notebook vorstellen und sich vorstellen, da wäre alles festgelegt, wo Ihr Acrobat Reader und wo Ihr Webbrowser im Speicher abgelegt werden, dann müssten sich ja die ganzen Hersteller, Microsoft, Adobe und wie sie alle heißen, darauf verständigen, welches Programm an welcher Stelle im Speicher liegt. Da müsste man ja Annahmen haben, wie groß der Speicher ist und alles. Also das ist undenkbar. Deswegen ist das eine Lösung, die wirklich nur in diesen ganz einfachen Fällen statischer Betriebssysteme für ganz kleine Umgebungen, überschaubare Umgebungen gangbar ist. Flexibler wird man, wenn man jedem Programm einen eigenen logischen Adressraum gibt, der bei 0 anfängt und wo man sagt, okay, wo das Ding dann später im Hauptspeicher liegt, wenn es geladen wird, das wissen wir noch nicht, das brauchen wir auch nicht wissen. Wenn es geladen wird, dann gucken wir, wo im Hauptspeicher noch Platz frei ist, legen es dorthin und haben dann die Möglichkeit, die Basisadresse, da wo das Programm anfängt, in ein spezielles Register im Prozessor zu laden. Und dann wird diese Basisadresse, wo das Programm im Hauptspeicher anfängt, zu jeder Adresse dazu addiert. Und dann funktioniert das. Dann haben Sie in Ihrem Programm Adressen, die sich auf diesen logischen, bei Null beginnenden Adressraum beziehen. Und dann wird die Basisadresse dynamisch bei jedem Speicherzugriff drauf addiert. Das heißt, der Adressraum liegt tatsächlich in diesem Bereich hier im Speicher. Und diese Adresse, dieses R, was hier steht, bezieht sich, ist eine Relativadresse innerhalb dieses Adressraums. Und wenn wir dann den tatsächlichen Anfang dieses Adressraums hier drauf addieren, dann kriegen wir die tatsächliche Adresse, die wir haben wollen. Ist das verständlich oder muss ich dafür noch ein Beispiel machen? Ist klar, ne? So, das nennt man relative Adressierung und das setzt natürlich voraus, dass es so ein Basisadressregister im Prozessor gibt, dass also der Prozessor diese relative Adressierung auch unterstützt. Und wenn man jetzt beispielsweise dieses Programm temporär auslagern muss, weil kein Platz mehr ist und es später wieder einlagert, dann kann man es an irgendeine beliebige andere Adresse packen. Man muss dann halt dieses Basisadressregister entsprechend wieder neu laden. Und jedes Mal, wenn jetzt auch zwischen Prozessen umgeschaltet wird, muss natürlich auch dieses Basisadressregister umgeschaltet werden. Beziehungsweise wenn man zwischen Adressräumen umschaltet. So, das ist immer noch ein bisschen unflexibel, weil wir hier ja noch davon ausgehen, dass solche Programmadressräume oder logischen Adressräume zusammenhängend im Speicher abgelegt werden. Da haben Sie jetzt Ihren Hauptspeicher von 1 Gigabyte und dann ist da irgendwie Microsoft Office, was, weiß nicht, 300 Megabyte belegt und dann ist Windows, was 150 Megabyte belegt und die liegen irgendwie so dumm da im Speicher drin und vielleicht noch zwei, drei andere, dass kein großes zusammenhängendes Stück mehr existiert. Und dieses Verschnittproblem, was man hat, ist sehr störend. Und deswegen ist man irgendwann davon abgekommen, dass man solche Programmadressräume zusammenhängend im Speicher legt, sondern man hat gesagt, wir kriegen eine viel bessere Speicherauslastung, wenn wir diesen Programmadressraum in kleine Teile zerstückeln und diese Teile dann irgendwo ablegen können, wo gerade Platz ist. Für die Speicherauslastung ist das toll, für die Adressierung ist es eine Katastrophe, weil jetzt müssen wir ja wissen, wo wir diese ganzen Fitzelchen dieses Adressraums da im Speicher abgelegt haben. Aber das macht man trotzdem so und das klappt auch nur, weil man eben entsprechende Hardwareunterstützung vorgesehen hat. Man nennt das Ganze dann streuende Adressierung, nicht mehr zusammenhängend, sondern der Adressraum liegt gestreut über den ganzen Speicher. Wir haben den Programmadressraum in irgendwelche Teile zerlegt. Diese Teile liegen dann irgendwo und dann brauchen wir natürlich irgendeinen Mechanismus, einen Adressumsetzungsmechanismus, der uns dabei unterstützt, beim aktuellen Zugriff rauszufinden, wo dieses braune Teil da unten im Speicher jetzt tatsächlich liegt. Und auch automatisch die Adressen, die hier verwendet werden, transformiert, sodass da gültige physikalische Adressen rauskommen. Und die Komponente, die dafür zuständig ist, für diese Adressumsetzung, ist Teil des Prozessors und heißt Speicherabbildungseinheit oder auf gut Deutsch Memory Management Unit, üblicherweise als MMU abgekürzt. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder wir zerhacken diesen Programmadressraum in gleich große Stücke oder in variabel lange Stücke. Zuerst wollen wir hier mal den Fall behandeln, dass wir eine Zerstückelung in gleich große Teile vornehmen. Das nennt man auch Paging, weil diese hat nichts mit China zu tun, sondern heißt Paging. Und die typische Größe für so eine Page, für so eine Seite, ist 4K, 8K, in dieser Größenordnung 16K Bytes. Wir zerhacken also unseren Programmadressraum in Seiten dieser Größe 4K und gleichermaßen wird natürlich auch dann unser Speicher in diese Einheiten unterteilt. Man spricht dann auch davon, dass dieser Speicher gekachelt ist. Kacheln, Speicherkacheln sind also gerade so diese Einheiten, die jeweils eine Seite aufnehmen können. Also Programmadressraum besteht aus Seiten einer bestimmten Länge und der Speicher besteht aus Kacheln und eine Seite passt genau in eine Kachel. Englisch heißen die Seiten Pages und die Kacheln heißen Page Frames, also Seitenrahmen kann man auch sagen. Wie funktioniert das jetzt mit der Adressumsetzung? Wie man hier sieht, gibt es hier sehr viele Pfeile und alle diese Pfeile brauchen irgendwie eine Repräsentanz, weil die brauchen wir ja für die Adressumsetzung. Und da brauchen wir also nicht mehr, da reicht uns ein Basisregister, wie wir das bei der relativen Adressierung hatten, nicht mehr aus. Da brauchen wir jetzt eine ganze Tabelle von solchen Basisadressen. Und das wird dann auch nicht mehr Platz finden im Prozessor, sondern da brauchen wir eine sogenannte Seitentabelle, die dann auch im Hauptspeicher selbst abgelegt wird. Das Ganze läuft dann so, dass unsere Programmadresse, also unsere Adresse in den einzelnen Befehlen, Load-Adresse, dass diese Adresse zweiteilig ist. Die besteht einerseits aus der Nummer der Seite in diesem Adressraum und zweitens aus der Byte-Adresse innerhalb dieser Seite. Ja? Also wir haben dann eine Adresse, da steht dann irgendwie drei und 117 drin und dann bedeutet das, dritte Seite in diesem Programmadressraum, die sind durchnummeriert von oben bis unten und innerhalb dieser Seite das Byte Nummer 117. Jetzt müssen wir aber wissen, wo diese dritte Seite im Rahmen dieser gestreuten Adressierung im Speicher abgelegt wurde. Und da sagt uns eben diese Seitentabelle, wo diese Seitentabelle liegt, steht in diesem Tabellenbasisregister. Das ist ein Teil des Prozessors, da finden wir das. Und mit Hilfe dieser Angabe können wir jetzt in diese Seitentabelle gehen. Und das müssen Sie sich vorstellen wie ein Array. Da steht also im ersten Eintrag die physikalische Adresse der ersten Seite, dann der zweiten und der dritten, sodass wir, wenn wir hier diese drei haben, dann gehen wir hier in diesen dritten Eintrag rein und finden dort die Kachelnummer im Speicher. Der Speicher ist ja auch irgendwie durchnummeriert in Kacheln und jede Seite passt in eine Kachel. Und wenn hier jetzt beispielsweise 25 drin steht, hier in diesem Eintrag, 1, 2, nee, geht ja bei 0 los, 0, 1, 2, 3. Da steht dann 25 drin. Dann wissen wir jetzt, hier, das führt hier hin, dann wissen wir jetzt, diese Seite 3 liegt in der Kachel Nummer 25 im Speicher. Und dann haben wir hier den Speicher eingeteilt in diese Kacheln. Und irgendwo ist die Kachelnummer 25, die ist 4K lang und dann müssen wir nur noch diese 117 dranhängen, also diese Relativadresse innerhalb der Kachel und haben dann hier das richtige Byte ausgewählt. Das K hier bedeutet Konkatenation. Das heißt, es wird nicht addiert, sondern es wird hinten dran gehängt. Und zwar müssen Sie sich das folgendermaßen vorstellen. Also angenommen, Sie haben 32-Bit-Adressen. Und Sie haben eine Seitenlänge von 4K, 4096 Bytes. Das entspricht 12-Bit-Adresslänge, sodass Sie hier eine Aufteilung haben in 20-Bit für die Seitennummer und 12-Bit für das Offset. Mit diesen 20-Bit hier gehen Sie da oben in die Seitentabelle und kriegen dann als Ergebnis der Seitentabelle auch nur 20-Bit wieder zurück, nämlich diese 20-Bit geben Ihnen genau die Kachelnummer an. Ja? Kachelnummer 25 als 20-Bit dargestellt. Und dann müssen Sie nur noch an diese 20-Bit, die jetzt die Kachelnummer darstellen und praktisch diese Adresse hier angeben, müssen Sie nur noch diese 12-Bit wieder hinten dran hängen und kriegen wieder eine vollständige 32-Bit-Adresse. Also keine Addition, sondern eine einfache Konkatenation. Sie können auch sagen, ich fülle das mit Nullen auf und mache dann eine Addition, aber technisch ist es so einfacher. Verstanden soweit? Ja? Sonst fragen Sie. Wir haben noch mal anschließend ein kleines Beispiel, vielleicht wird es dann noch klarer. So, Frage, ich habe schon gesagt, 4K, 8K, 16K sind so typische Seitengrößen. Wie kommt man da drauf? Warum macht man die Seiten nicht größer und nicht kleiner? Kleine Seiten haben einen Vorteil, dass man etwas geringeren Verschnitt hat. Wenn Sie kleine Programmadressräume haben und große Seiten, dann müssen Sie ja immer aufrunden auf die nächste Seitengröße. Weil ein Adressraum besteht ja aus einer bestimmten Anzahl von Seiten. Und wenn der Adressraum jetzt irgendwie 5K groß wäre und Ihre Seitengröße wäre 4K, dann müssten Sie ja auf 8K aufrunden, damit das Ganze zwei Seiten groß ist. Insofern hat man bei großen Seiten einen hohen Verschnitt. Auf der anderen Seite brauchen Sie ja für jede Seite einen Eintrag in dieser Seitentabelle. Und das nimmt auch Speicher weg. Ja? Ja, das Problem ist, dass die Seiten vom Betriebssystem verwaltet werden. Und der Cache läuft ja völlig autonom in Hardware. Und die Einheiten, in denen der Cache verwaltet wird, sind eben Cache-Lines. Und das sind 8 Byte, 16 Byte oder sowas. Und das ist gänzlich unabhängig von dieser Seitengröße. Also bei der Seitengröße spielen eher, weil es anschließend auch um den virtuellen Speicher geht und um die Auslagerung von Seiten auf die Platte, spielt eher eine Rolle, inwieweit die Seitengröße mit der Transfereinheit zwischen Hauptspeicher und Platte zu tun hat. Und da ist es normalerweise, ist eine Seite ein Vielfaches eines Plattenblocks. Und man achtet natürlich darauf, dass diese Seitengröße auch optimal unterstützt wird durch die Treiber und durch die Plattensysteme, dass das relativ schnell geht. Also die Rechnung ist jetzt dazu da, unter dem Aspekt des Verschnitts, also des Speicherbedarfs, was man für diese Seitenunterstützung hat, dass man da eine optimale Wahl trifft. Also kleine Seiten haben den Vorteil eines geringen Verschnitts wegen des Aufrundens, aber den Nachteil, dass wir riesenlange Seitentabellen kriegen und bei den langen Seiten ist es halt entsprechend gerade umgekehrt. Dazu diese Rechnung. Wir nehmen an, dass P die Länge des Programmadressraums ist in Bytes ausgedrückt. und S sei die Seitenlänge, sodass wir dann im Mittel, wenn wir aufrunden müssen auf die nächste Seitengröße, einen Verschnitt von S halbe haben. Im Schnitt werden wir eine halbe Seite draufgeben müssen als Verschnitt beim Aufrunden. Die Länge der Seitentabelle errechnet sich ganz einfach Länge des Programmadressraums durch die Seitenlänge. Ja. Wenn Sie ein Megabyte Programmadressraum haben und eine Seitenlänge von 4K, dann kriegen Sie 256 Seiten raus. Das ist das hier, P durch S, und aufgerundet auf die nächste ganze Zahl. Deswegen hier dieser Ceiling-Operator. Der Gesamtverlust, den Sie haben bezüglich Speicher für dieses Paging, setzt sich genau aus diesen beiden Sachen zusammen. Einerseits haben Sie Verlust durch den internen Verschnitt, andererseits haben Sie Verlust dadurch, dass Sie diese Seitentabelle brauchen. Also P durch S plus S halbe ist der Verlust. Und wenn wir das relativ betrachten wollen, relativ zur Größe des Adressraums, dann müssen wir das Ganze noch durch P dividieren. Das ist so eine Art Normung. Und dann kriegen wir hier irgendwie eine Prozentzahl heraus. Irgendwas zwischen 0 und 1. Das ist unser relativer Speicherverlust durch das Paging. So, und das ist eine quadratische Funktion in S. Und da kann man jetzt einfach durch Extremwertbestimmung, also diese quadratische Funktion ableiten, die Ableitung 0 setzen und kriegt dann ein entsprechendes Minimum raus. Und das liegt bei Wurzel aus 2p. Also die optimale Seitengröße, die diesen Gesamtverlust minimiert, ist Wurzel aus 2p. Und der Gesamtverlust, der minimale oder optimale, ist Wurzel aus 2 durch p. In Zahlen ausgedrückt heißt das, wenn unser Programmadressraum 50 wäre, dann wäre die optimale Seitengröße 10 und wir hätten einen Verlust von 20%. Je größer die Adressräume werden, desto größer werden auch die Seiten. Aber Sie sehen wenn das hier um 2 Zehnerpotenzen wächst, wächst die optimale Seitengröße nur um 1 Zehnerpotenz. Also da ist ein quadratischer Zusammenhang. Und der relative Gesamtverlust wird immer kleiner. Und Sie sehen auch, dass man bei realistischen Adressraumgrößen und den heute üblichen Seitengrößen von 4K, 16K eine Größe gewählt hat, die auch bezüglich dieser Rechnung in einem relativ optimalen Bereich liegt. Dazu noch Fragen? Jetzt gibt es aber noch eine andere Möglichkeit, so einen Adressraum in einzelne Teile zu zerlegen, nämlich jetzt nicht zu sagen, wir kacheln den Adressraum und wir kacheln den Speicher in solche festen Einheiten, sondern wir sagen, dieser Adressraum besteht ja auch aus bereits wohl definierten Teilen. Wir haben gesagt, wir haben einmal den Code-Bereich, wir haben den Stack, wir haben den Heap, wir haben den statischen Speicher. Das sind ja wohl definierte Bereiche. Da könnte man auch sagen, wir wählen das hier sozusagen als unsere Teile und legen den Code-Bereich irgendwo hin und legen den Stack irgendwo anders hin. Und das führt uns dann zu einer variablen Größe dieser Stücke. Das heißt, unser Programmadressraum wird in variabel lange Teile zerlegt. Das könnte der Code-Bereich sein, das könnte der Stack sein, das der Heap und ich weiß nicht was noch alles. So, das Problem ist im Grundsatz das gleiche geblieben, nur dass diese Segmente jetzt beliebig lang sein können und an beliebigen Anfangsadressen anfangen können. Sodass wir für die Adressumsetzung jetzt ein ähnliches Schema hier haben. Wir haben wieder eine Tabelle, diesmal keine Seitentabelle, sondern entsprechend eine Segmenttabelle. Wir haben hier wieder unsere zweidimensionale Adresse, die jetzt aus einer Segmentnummer und einer Byte-Nummer besteht. Und wir finden den entsprechenden Eintrag hier, praktisch die Basisadresse des Segments im Speicher, hier in dieser Tabelle. Und dann müssen wir nur noch die Byte-Adresse hier hinten drauf zählen, um dann die gültige Speicheradresse zu kriegen. Der einzige Unterschied besteht darin, dass wir bei der Seitentabelle hier keine vollständigen 32 oder 64-Bit-Adressen hier haben, sondern nur eine Kachelnummer dort stehen haben, an die wir die Byte-Adresse per Konkatenation dranhängen, während hier eben Segmente an beliebigen Stellen beginnen können, also an beliebigen Byte-Adressen bestimmen können, beginnen können und nicht irgendwie nur alle 4K-weise und deswegen hier eine ganz normale binäre Addition erfolgt. Das ist hier nochmal versucht deutlich zu machen, der Unterschied zwischen der Seitenumsetzung und der Segmentumsetzung. Wir nehmen an, hier haben wir eine Seitenumsetzung, hier die Segmentumsetzung, die Adresse sei die gleiche, es sei hier das Segment Nummer 1.0, die Seite Nummer 1.0 ausgewählt und das sei die Byte-Adresse innerhalb des Segments. Wie lang sind unsere Seiten in dem Fall? Wie viel Byte? Wenn wir ein Offset der Länge 4 haben, wie lang sind unsere Seiten? Das ist jetzt nicht Ihr Ernst. Noch Silvesterkater? Einer aus 100. Bitte? 42? Ja, ist schon mal ganz gut, also zweistellig. Sollte die Zahl sein, die rauskommt. 16 ist wunderbar. 16 ist wunderbar. Sie brauchen 4 Bit, um 16 verschiedene Bytes zu adressieren. Also unsere Seitengröße in diesem Fall ist 16. So, und hier stehen eben in der Seitentabelle nur Kachelnummer drin, die eben auch nur den sozusagen die hintersten 4 Bit fehlen. Und deswegen wird diese Byte-Adresse, dieser Offset einfach hinten dran gehängt, hier, und diese 1101 und diese 1011, die werden hintereinander gehängt und bilden dann die endgültige physische Adresse. Bei der Segmentumsetzung stehen hier volle Adressen drin, weil das Segment an beliebiger Stelle beginnen kann und wir müssen dann hier diese Segmentanfangsadresse hernehmen und das Offset in die Relativadresse innerhalb des Segments drauf addieren und das plus diese 4 Bit gibt eben gerade das hier. Bitte? Überlauf? Nee, die sind so beschaffen, dass eine Überlaufsituation nicht auftreten kann. Weil es da eben Obergrenzen gibt für Seiten und Segmente, sodass diese Bitbereiche, diese Adressbereiche so beschaffen sind, dass also so ein Überlauf ausgeschlossen ist. Wenn einer stattfände, dann wäre es ohnehin ein Fehler, darauf kommen wir gleich noch. So, in der Praxis ist die Sache nochmal komplizierter. Da haben wir häufig zweistufige oder sogar dreistufige, bei Intel-Prozessoren dreistufige Adressumsetzung. Bei der zweistufigen Adressumsetzung sieht es so aus, dass wir sowohl Seiten als auch Segmente haben. Und zwar sind die Segmente die größeren Einheiten und die Seiten sind die kleineren Einheiten. Unser Programmadressraum besteht eben dann aus einer variablen Anzahl von Segmenten. Diese Segmente sind alle unterschiedlich groß und jedes Segment besteht dann aus einer variablen Anzahl von Seiten, sodass wir diese beiden Adressumsetzungsmechanismen ineinander schachteln müssen. Und das nennt man dann eben eine zweistufige Adressumsetzung. Unsere Adresse besteht jetzt aus drei Teilen, aus einer Segmentnummer, aus einer Seitennummer innerhalb des Segments und aus einer Byte-Adresse innerhalb der jeweiligen Seite. Im Prozessor steht nur die Anfangsadresse der Segmenttabelle im Hauptspeicher. Dadurch finden wir diese Segmenttabelle. Wir nehmen die Segmentnummer als Index praktisch in diesem Array und finden hier, blau unterlegt, die Basisadresse der dazugehörigen Seitentabelle im Speicher. Auf diese Basisadresse müssen wir die Seitennummer drauf addieren, um das hier praktisch die Seitennummer als Index in der Seitentabelle nehmen zu können. Dort finden wir die entsprechende Kachelnummer. Und an diese Kachelnummer wird dann, wie wir es vorhin hatten, die Byte-Adresse, die Relativadresse drangehängt. Und dann haben wir unsere endgültige physikalische Speicheradresse. Man kann es auch ganz anders machen. Man kann, wie beim PowerPC oder beim Spark-Prozessor, mit einer invertierten Seitentabelle arbeiten. Das läuft dann so ab, dass man hier auch diese Unterscheidung von Seite und Byte hat. Aber diese Seitennummer wird jetzt nicht als Index in einer Tabelle verwendet, sondern wird in eine Hash-Funktion gesteckt und diese Hash-Funktion, die berechnet aus diesen n-Bit-Seiten m-Bit, die dann als Index in dieser invertierten Seitentabelle verwendet werden, also eine Art Hash-Tabelle, und da steht dann drin die Seitennummer, die Prozess-ID und eigentlich muss es Kachelnummer heißen hier, und eine entsprechende Verkettung. Wenn wir nämlich eine Kollision in dieser Hash-Tabelle haben. Haben Sie Hashing behandelt? Ja, okay, gut. Also das ist eine Verkettung, die aber jetzt nicht so im Sinne des Separate Chaining realisiert ist, sondern eine Verkettung, die direkt in dieser Hash-Tabelle stattfindet. Und dann kriegt man eben auch die Kacheltabelle, die Kachelnummer raus und hängt dann die Seiten, die Byte-Adresse hinten dran. Das Problem, was wir haben bei all dem Zeug, insbesondere hier, ist, stellen Sie sich mal vor, Sie haben jetzt so eine Adressumsetzung und dann kommt jetzt so ein Load-Befehl. Load irgendeine logische Adresse in den Akkumulator. Dann müssen Sie ja erstmal, um diese Adresse zu bilden, müssen Sie erstmal auf den Hauptspeicher zugreifen, um den Eintrag in der Segmenttabelle zu kriegen. Dann müssen Sie das erstmal holen in den Prozessor. Dann müssen Sie einen zweiten Zugriff auf den Hauptspeicher machen, um den Eintrag in der Seitentabelle zu kriegen. Die können ja ziemlich lang sein, deswegen ist da im Prozessor kein Platz dafür. Das heißt, Sie brauchen schon mal zwei Hauptspeicherzugriffe, bevor Sie überhaupt die Adresse gebildet haben. Dann bilden Sie die Adresse und dann machen Sie Ihren eigentlichen Hauptspeicherzugriff, nämlich um das Element zu holen, was Sie in Ihrem Programm jetzt tatsächlich brauchen. Das würde bedeuten, wenn wir das so umsetzen, wie es hier steht, dass wir für jeden Speicherzugriff tatsächlich drei Speicherzugriffe brauchen, weil wir erst noch diese ganzen Tabellen ablatschen müssen. Und das würde ja unseren Programmablauf in der Größenordnung um den Faktor 3 verlangsamen und das kann man sich nicht leisten. Deswegen funktioniert es so einfach, wie hier dargestellt ist, nicht. Es funktioniert deswegen trotzdem, weil man das Ganze wiederum durch die Hardware beschleunigt. Man sorgt dafür, dass die Einträge, die man im Moment gerade benötigt, die Einträge in der Seiten- und in der Segmenttabelle, sich in einem schnellen Speicher innerhalb des Prozessors bereits befinden, sodass man innerhalb eines Prozessorzyklus diese Adressumsetzung tatsächlich durchführen kann. Also genauso wie Sie für die Inhalte des Hauptspeichers einen Cache haben, ein-, zwei-, dreistufig ja sogar inzwischen, haben Sie speziell für diese Seiten- und Segmenttabelle auch eine Art Cache, der von der MMU verwaltet wird. Und das ist ein Assoziativspeicher, der mit einer hohen Trefferwahrscheinlichkeit dafür sorgt, dass diese benötigten Informationen bereits im Prozessor vorliegen und deswegen keine Verzögerung auftritt. Muss man sich so vorstellen, in dieser MMU ist hier ein Assoziativspeicher, der also nicht linear durchsucht werden muss, sondern, das ist die Eigenschaft des Assoziativspeichers, hier praktisch parallel in allen Einträgen gleichzeitig sucht. Das heißt, wenn Sie hier so eine Kombination Segmentnummer, Seitennummer haben, dann wird hier parallel in diesem Assoziativspeicher geguckt. Und wenn wir einen Treffer haben, dass wir diese Segment-Seitenkombination hier finden, dann haben wir direkt auch die Kachelnummer gefunden. Und diese ganze Adressumsetzung geht innerhalb eines Prozessorzyklus ab, das heißt ohne Zeitverlust. Sonst würde das Ganze nicht funktionieren. So ein Translation Look-Aside Buffer, so heißt dieses Teil, hat typischerweise so 4 bis 8 Byte in einer Zeile. Im Erfolgsfall, wenn der Eintrag da ist, wie gesagt, ist es unterhalb eines Prozessorzyklus abgewickelt. Wenn Sie allerdings einen Misserfolg haben, das heißt, Ihr Eintrag steht da noch nicht drin, dann müssen Sie tatsächlich den Eintrag der Segmenttabelle erstmal aus dem Speicher holen, dann den zugehörigen Eintrag der Seitentabelle aus dem Speicher holen. Das Ganze wird dann natürlich automatisch in diesen Translation Look-Aside Buffer reinkopiert, aber insgesamt sind Sie dann in der Größenordnung von 10 bis 30 Prozessorzyklen. Das darf also nicht sehr häufig auftreten, um das Ganze nicht auszubremsen, und deswegen erreicht man auch tatsächlich Trefferraten, die jenseits von 99% liegen. Ja. Nee, sicher können Sie nie sein. Irgendwann werden Sie das erste Mal auf eine Seite zugreifen, auf ein Segment, und dann haben Sie diesen Misserfolg. Aber im Prinzip kann man Programme schon so schreiben, die sich möglichst lange innerhalb eines Segments oder innerhalb einer Seite aufhalten. Wir haben das gleiche Problem dann später nochmal im virtuellen Speicher. Also eigentlich ist das alles dafür da, dass der Programmierer sich überhaupt nicht drum kümmern muss, sondern dass es die, auch wenn er es nicht weiß und es nicht berücksichtigt, dass es trotzdem effizient abläuft. Aber wenn man sozusagen das Letzte noch aus einem Programm rausholen will, dann kann man anfangen, über solche Sachen nachzudenken. Im Zusammenhang mit der Adressierung ist ein anderes Thema wichtig, und das ist nämlich Speicherschutz. Das Problem ist, dass Programmierer Fehler machen. Sie wissen das vielleicht aus eigener Erfahrung, dass ab und zu mal da bei der Berechnung eines Index für ein Feld oder bei der Berechnung eines Pointers Fehler geschehen. Und manche Programmiersprachen hauen Ihnen da auf die Finger, die lassen das gar nicht zu. Andere Programmiersprachen wie C, wo insbesondere alles Mögliche als Pointer, als Speicherreferenz benutzt werden kann, die sind etwas anfällig gegen derartige Fehler. Das heißt, es passiert leicht, dass eben ein Programm eine Adresse erzeugt, dynamisch, die eigentlich illegal ist. Und die Frage ist, was passiert dann? Lassen wir das zu? Also Sie müssen sich vorstellen, eine Adresse, die aus dem eigenen zulässigen Programmadressraum herausführt. Und die könnte ja unter Umständen, wenn die irgendwo in den Speicher rein zeigt, könnte die das Betriebssystem erwischen. Das heißt, sie könnten irgendwie, wenn das ein Schreibzugriff ist, irgendein wichtiges, ein paar wichtige Byte des Betriebssystems da überschreiben. Und dann fliegt ihnen das vielleicht um die Ohren. Oder sie erwischen irgendein anderes Programm, was da auch irgendwo in dem Speicher liegt. Vielleicht nicht das Betriebssystem, sondern ein anderes, was sie gerade auch in Bearbeitung haben. Also dagegen muss man was tun, dass man so eine Art Error Containment macht, dass man diese Fehler, wenn sie schon auftreten, dann wenigstens in ihrer Auswirkung begrenzt. So, im einfachsten Fall, das sind wieder solche Sachen für simple Controller, wenn man dafür ein Betriebssystem schreibt, dann könnte man sagen, okay, da ist ein Anwendungsprogramm, das soll sich gegenseitig von mir aus alle Sachen kaputt machen. Wir wollen nur verhindern, dass das Betriebssystem am Leben bleibt, wenn dieses Programm fehlerhaft ist. Das heißt, man könnte einfach im Prozessor so eine Art Trennwert vorsehen und sagen, in den unteren Teil oder in den oberen Teil legen wir das Betriebssystem. Und wenn ein Anwendungsprogramm läuft, dann werden alle Adressen, die unterhalb dieses Trennwerts liegen, werden abgeblockt, also verhindert, beziehungsweise das Programm abgebrochen, sodass wenigstens das Betriebssystem überlebt. Es geht in solchen einfachen Fällen, wenn man jetzt mehrere Anwendungsprogramme hat, die man auch noch untereinander schützen will und beispielsweise mit dieser relativen Adressierung arbeitet, dass diese Programmadressräume zusammenhängend im Speicher abgelegt sind, dann haben wir ja sowieso dieses Basisregister, was immer drauf addiert wird, sodass also Zugriffe, die jetzt in diesen Bereich gehen, in kleinere Adressen, sowieso nicht möglich sind. Sie addieren ja immer was drauf, sodass nur es möglich ist, dass Adressen generiert werden, die vielleicht über das Ende dieses Programms, dieses Adressraums hinausgehen. Und dann würde man in Analogie zum Basisregister so ein Grenzregister vorsehen, was eben so geladen wird, dass es gerade auf das Ende dieses Adressraums des Anwendungsprogramms zeigt. Und dann würde man bei jedem Zugriff überprüfen, ob die generierte Adresse kleiner ist als dieses Grenzregister und sie nur dann akzeptieren. Also es würde dann so ablaufen, wir haben unsere Programmadresse, dann wird die Basisadresse drauf addiert und das Ergebnis wird geprüft, also verglichen mit diesem Grenzregister. Wenn es kleiner ist, dann lassen wir das durch. Wenn es größer gleich ist, dann wird ein Interrupt von der Hardware ausgelöst und im Rahmen der Interrupt-Behandlung wird das Programm dann abgebrochen. Das Gleiche kann man auch machen, wenn man streuende Adressierung hat. Wir nehmen gleich mal den Fall einer zweistufigen Adressumsetzung. Da haben Sie jetzt eben so eine Segmentnummer und eine Speichernummer und eine Byte-Adresse. So, und da könnte es halt jetzt sein, dass da eine 17 drin steht, obwohl das Programm nur aus 10 Segmenten besteht. Wir müssen dann in dieser Tabellenbasisadresse neben der Basisadresse noch ein Längenfeld vorsehen und diese Länge gibt an, wie lang diese Segmenttabelle ist, wie viele Einträge die hat. Und da würde dann beispielsweise, wenn dieses Programm aus 10 Segmenten besteht, wären die eben 10 Einträge lang und da würde eine 10 drin stehen. Und wenn da jetzt plötzlich eine 17 angeliefert wird, dann würde man feststellen, ah nee, 17 kann nicht sein, dein Programm besteht nur aus 10 Adressen, da haue ich dir jetzt auf die Finger. Und das ist das hier, der Blitz. Jetzt kann es sein, dass die Segmentadresse zwar legal war, aber die Segmente sind ja auch unterschiedlich lang. Jetzt könnte dieses Segment Nummer 10, das wäre ja ein legales, könnte aus 200 Seiten bestehen und da steht aber 718 drin. Das finden wir dadurch raus, dass eben hier in der Segmenttabelle die Länge der dazugehörigen Seitentabelle eingetragen ist. Wenn dieses Segment nur aus 200 Seiten besteht, dann ist diese Seitentabelle auch nur 200 Einträge lang und die 200 steht hier. Und wenn wir jetzt hier eine 718 anliefern, dann wird das wieder gemerkt und führt auch wieder zum Abbruch des Programms. Sie kennen vielleicht das schöne Wort Segmentation Fault von Ihrer C-Programmierung. Genau das ist das. Das kann man auch ein bisschen differenzieren, indem man beispielsweise unterscheidet, ist es ein Lesezugriff oder ist es ein Schreibzugriff. Man kann beispielsweise Codesegmenten einen Lesezugriff erlauben, aber einen Schreibzugriff grundsätzlich verhindern, weil man ja auch nicht in seinem Codesegment auf seinen Instruktionen herumschreiben soll. Man will ja keinen selbstmodifizierenden Code hier haben, sodass man hier mit so einem Rechtefeld noch weitergehende Kontrollmöglichkeiten des Speicherschutzes hat. Man nennt das manchmal dann auch eine Capability, wenn diese Segmentinformation noch mit speziellen Rechtefeldern kombiniert ist, die sich auf Lesen, Schreiben und solche Sachen beziehen. Ansonsten bleibt es, wie es ist. Da hinten kann nichts mehr schiefgehen, weil die Byte-Adresse ohnehin nur so viel Bit hat, wie innerhalb einer Seite adressiert werden kann. Dazu noch Fragen? Wir hätten gerne in unseren Computern Speicher, der in Petabytes zur Verfügung steht und innerhalb von Attosekunden erreichbar ist. Leider steht das nicht zur Verfügung und ist auch viel zu teuer. Deswegen muss man sich ökonomisch verhalten und das nehmen, was man kriegen kann. Und da gibt es halt im Moment unterschiedliche Technologien, die sind unterschiedlich teuer und unterschiedlich leistungsfähig. Und deswegen arbeiten wir halt so, dass wir an der Stelle, wo wirklich die Verarbeitung stattfindet, mit schnellen Speichern arbeiten, die aber den Nachteil haben, dass sie eben sehr teuer sind und dass wir uns deswegen nur wenig davon leisten können. Und die Speicher, die billig sind, jetzt pro Megabyte gerechnet, die werden in dem Bereich eingesetzt, wo Zugriffe etwas seltener stattfinden. Und das führt dann zu dieser Speicherhierarchie, die mindestens aus so und so vielen Stufen besteht, wenn Sie noch berücksichtigen, dass der Cache oft dreistufig ausgelegt ist, dann kann man da noch ein paar mehr Stufen definieren. Aber im Prinzip haben wir eben hier, wo der Prozessor arbeitet, den direkten Zugriff auf die Register des Prozessors. Die werden wiederum gefüttert vom Cache. Der Cache wird gespeist vom Hauptspeicher. Und was nicht in den Hauptspeicher reinpasst, das liegt zumindest bei aktueller Technologie auf Magnetplatte. Und was auch da nicht mehr reinpasst, das liegt auf Archivspeicher, das können DVDs oder Bänder oder irgendetwas anderes sein. Die Eigenschaft ist, dass die Speicher nach oben hin schneller, teurer und deswegen kleiner ausfallen müssen, aus ökonomischen Gründen, und nach unten hin wird es eben langsamer, billiger und größer. Und die Unterschiede sind schon gewaltig. Also hier sind wir eher im Nanosekundenbereich oder drunter. Hauptspeicher auch noch, Größenordnung von einigen zig Nanosekunden. Und dann kommt der große Sprung, weil hier sind wir schon 6 bis 7 Größenordnungen langsamer. Also wenn wir von der Platte reden, dann reden wir über 10, 20 Millisekunden und nicht mehr über Nanosekunden. Und da hinten geht es dann sogar in den Sekundenbereich, wenn wir irgendwelche Bänder noch hin und her spulen müssen. So eine Speicherhierarchie funktioniert so, dass das Original relativ weit unten liegt, wenn man das erste Mal drauf zugreift, und dann wird eben eine Kopie in der nächsthöheren Schicht der Speicherhierarchie angelegt, und so wandert das Datum, auf das man zugreifen will, schrittweise zur Spitze und existiert dann aber in vielen Kopien auf jeder einzelnen Schicht bis runter. Da oben an der Spitze der Pyramide, wo der Prozessor sitzt, wird es eventuell modifiziert, verarbeitet, und deswegen müssen die Änderungen an diesem Datum dann wieder nach unten über die ganze Speicherhierarchie herunter propagiert werden, sodass das dann den ganzen Weg da unten wieder nimmt. Das Ganze funktioniert nur deswegen, weil unsere Programme die Eigenschaft haben, jetzt nicht auf alles, was da auf der untersten Schicht erreichbar ist, mit gleicher Wahrscheinlichkeit zu jedem Zeitpunkt zuzugreifen, sondern im Moment wird gerade ein Programm ausgeführt und das befindet sich im Moment gerade in dieser Schleife, und deswegen kriegen wir den größten Teil dessen, was wir im Moment gerade benötigen, zumindest im Cache unter, sodass dieser Programmablauf relativ effizient abläuft. Wenn Sie jedes einzelne Datum von dem Band da unten holen müssten, dann könnten Sie das alles vergessen. Auch wenn Sie es von der Platte holen müssten, könnten Sie es vergessen. Und diese Eigenschaft eines Programms, sich in kleinen Zeiträumen nur auf einen kleinen Teil des Adressraums zu beschränken, das nennt man Lokalität. Und das ist eine sehr allgemeine Eigenschaft. Und das machen Sie auch nicht anders. Sie haben auch eine Speicherhierarchie. Die Bücher zum Beispiel, mit denen Sie im Moment gerade arbeiten, die haben Sie auf Ihrem Schreibtisch liegen. Und diejenigen vom letzten Semester oder womit Sie sich nicht gerade beschäftigen, die stehen vielleicht in Ihrem Bücherregal. Und das, was Sie in der Schulzeit hatten, das haben Sie irgendwo in der Kiste im Keller. Also Sie haben auch eine Speicherhierarchie. Und wenn Sie darauf mal zugreifen wollen, dann müssen Sie auch diese Speicherhierarchie runter und müssen sich diese Sachen holen. Und das funktioniert auch deswegen, weil Sie sich im Moment gerade mit einem kleinen Teil dessen, was Ihnen an Büchern zur Verfügung steht, beschäftigen und nicht mit allem gleichzeitig. Dieses Lokalitätsprinzip hat zwei Aspekte. Einmal den räumlichen und einmal den zeitlichen Aspekt. Räumlicher Aspekt heißt, dass wenn ein Programm auf eine ganz bestimmte Adresse zugreift, es sehr wahrscheinlich ist, dass die nächsten Zugriffe in der räumlichen Umgebung dieser Adresse stattfinden. Warum ist das so? Vermutungen? Ja? Ja, wenn Sie so an Ihre Programme denken, die Sie selber geschrieben haben, erstens mal programmieren wir üblicherweise imperativ, das heißt, wir schreiben das Programm so runter, mach das, mach das, mach das, und der Compiler erzeugt daraus Befehle und die liegen auch genauso linear im Speicher. Und wenn also nach dem einen Befehl der nächste ausgeführt wird, dann liegt er auch in der nächsten Speicheradresse. Oder wenn Sie an Bearbeitung von irgendwelchen Arrays oder sowas denken, dann springen sie in der Regel auch nicht in diesem Array da wild hin und her, sondern typischerweise haben sie so eine Laufvariable, die in einer Schritten inkrementiert wird. Das heißt, sie gehen das fein säuberlich durch und iterieren dann noch mehrmals drüber. Also insofern gibt es typischerweise keine wilden Sprünge, sondern diese einzelnen Zugriffe bleiben auf kleine Speicherbereiche begrenzt. So, zeitliche Lokalität heißt, dass wenn auf eine Adresse A zugegriffen wird, dass mit einer relativ hohen Wahrscheinlichkeit in naher Zukunft wieder auf dieselbe Adresse zugegriffen wird. Das heißt, auf viele Dinge greift man nicht nur einmal zu, sondern mehrfach. Wo kommt das her? Bitte? Schleifen, im Wesentlichen Schleifen. Die meisten Programme verbringen die meiste Zeit in irgendwelchen Schleifen. Und das heißt, da werden Dinge wiederholt durchgeführt, Befehle wiederholt durchgeführt und auch Speicherzellen, Array-Einträge wiederholt zugegriffen. So, und das steht da. Und insgesamt gilt die 90%-Regel, dass ein Prozess typischerweise 90% seiner Zeit in 10% seines Adressraums verbringt. Viele Teile, gerade bei größeren Programmen, des Codebereichs werden überhaupt nicht angesprungen. Ich weiß nicht, wenn Sie mal an so Riesenprogramme denken, nehmen wir ruhig mal Office oder sowas, die meisten Leute benutzen nur 10% der Funktionalität. Und wenn Sie da irgendwie so einen Text schreiben, brauchen Sie vielleicht nur 1% des ganzen Codebereichs von so einem Programm wie Word oder Vergleichbare. Und die restlichen 99% werden nie angesprungen oder nur in extrem seltenen Fällen. Das nennt man Lokalität und das ist die Voraussetzung dafür, dass diese Speicherhierarchie überhaupt funktioniert. Würden Ihre Programme, Ihre Zugriffe über den ganzen Adressraum gleichmäßig streuen, zu jedem Zeitpunkt einen Zugriff auf jede Adresse gleich wahrscheinlich sein, könnten Sie das alles vergessen, könnten Sie auch Cache vergessen und dann würde das alles nicht funktionieren. Okay. So. Das Problem ist nur, wir wissen auch, dass dieses Lokalitätsverhalten da ist. Trotzdem muss diese Speicherhierarchie vernünftig organisiert werden und da stellen sich einige Fragen. Zum Beispiel, kann man denn wissen, auf welche Daten als nächstes zugegriffen wird, um die sozusagen schon in der Speicherhierarchie ganz oben zur Verfügung zu halten? Dann, wer ist überhaupt für den Datentransport zuständig? Muss das der Programmierer selber machen? Macht das das Betriebssystem? Macht das die Hardware oder wer? Dann, was ist die Transporteinheit zwischen den verschiedenen Schichten der Speicherhierarchie? Läuft das Ganze automatisch ab oder muss man sich explizit drum kümmern? Und dann auch noch eine Differenzierung zwischen dem, was man gemeinhin Caching nennt und dem, was man Virtualisierung nennt. Und diesen Fragen wollen wir uns jetzt zuwenden. Wir werden allerdings damit heute nicht mehr fertig. Zunächst mal Caching versus Virtualisierung. Was ein Cache ist, ist Ihnen klar, ja? Also das ist ein schneller Speicher zwischen Hauptspeicher und Prozessor, der für den Programmierer völlig transparent ist. Das heißt, der Programmierer kriegt davon nichts mit, die Hardware macht das automatisch. Der Programmierer, beziehungsweise auch ja, das ausgeführte Programm, adressiert keinen Cache, sondern es adressiert den Hauptspeicher. Es führt also Zugriffe auf diese Schicht durch. Das ist die sichtbare Schicht, die auch tatsächlich adressiert wird. Tatsächlich, ohne dass der Programmierer das weiß, befinden sich die Daten aber in einem kleineren Cache, aber das wird völlig automatisch und transparent für den Benutzer abgewickelt und dient lediglich der Beschleunigung der Zugriffe. Das nennt man Caching, wenn also, obwohl das die sichtbare Schicht ist, die tatsächlichen Zugriffe darauf stattfinden. Bei der Virtualisierung ist es genau umgekehrt. Da greifen Sie auf den Hauptspeicher zu. In Wirklichkeit sind die Daten aber gerade ausgelagert auf der Platte und liegen da. Und Virtualisierung wird eingeführt, damit man trotz begrenzten physikalischen Hauptspeichers viel größere Programme unterbringen kann oder viel mehr Programme unterbringen kann, als tatsächlich in den Hauptspeicher hineinpassen würden. Man virtualisiert diesen Hauptspeicher, macht ihn scheinbar größer, dadurch, dass man Teile davon automatisch auslagert auf eine Schicht, die darunter liegt. Also sind es beides Konzepte, die den Eindruck erwecken, als würde man auf eine ganz bestimmte Schicht zugreifen, in Wirklichkeit aber und völlig transparent für das Programm und den Benutzer man andere Schichten entweder darunter oder darüber adressiert. Das ist Caching und Virtualisierung. Caching ist also dafür da, dass man die Zugriffe auf diese Schicht schneller macht, und Virtualisierung ist dazu da, dass man die Kapazität dieser Schicht hier scheinbar erweitert. Das war's für heute.